Kapitel 55. Schon wieder Ermittlungen. In der Kneipe war es um diese Zeit rappelvoll. Niemand schien Notiz von mir zu nehmen.
Hey, hier drüben!
Fast niemand. Es war Logan, der mit einem Kerl in der charakteristischen grünen Hose der Butler an einem kleinen Tisch saß. Während ich mich zu den beiden setzte, erkannte ich letzteren als Lena wieder. Einen Butler, der im alten Lager nur wenige Hütten von mir entfernt gewohnt hatte.
Auch hier?
Fragte Logan und nahm einen Schluck aus einer Schnapsflasche, die vor ihm auf dem Tisch stand.
Dann stimmt's, dass du Franco umgelegt hast.
Ja, das hat hier inzwischen wohl jeder mitbekommen.
Na dann, willkommen im Lager der Butler.
Butler? Ich zog die Brauen hoch. Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen.
Ja schon, aber die Banditen sind doch auch nur hier, um zu buddeln, nicht?
Und was machst du jetzt so, Logan?
Ich arbeite für Esteban, damit er mich in die Mine lässt. Aber worum es geht, kann ich dir nicht sagen.
Lass mich raten. Du sollst den Attentäter finden.
Woher weißt du?
Du darfst raten, welche Aufgabe Esteban mir aufgebrummt hat.
Oh, verstehe. Nun, ich sitze jetzt hier rum und beobachte Snuff. Esteban meint, der dicke Koch weiß was. Ich weiß, wer dahinter steckt.
So? Lena war schon immer wichtigtuerisch, dabei aber nie sehr intelligent gewesen.
Na klar. Emilio, er ist es.
Lena deutete auf einen anderen Tisch, an dem ein einzelner Butler saß.
Und wie kommst du drauf?
Naja, der Typ ist immer wie verrückt in die Mine gerannt. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er hier alleine in der Kneipe rum. Ist doch klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban einen roten Stein holen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu schauen.
Was sollte er davon haben?
Weiß ich doch nicht. Vielleicht hat er einen Kumpel, der dann Estebans Platz einnimmt. Ja, das würde Sinn machen.
Na, ich red einfach mal mit Snuff. Vielleicht weiß er ja wirklich was. Hey, Snuff?
Grüßte ich den Koch, als ich an der Theke stand.
Ah, da bist du ja wieder. Willst sicher eine leckere Portion Fleischwanzen-Ragout, nicht?
Du hast es erraten. Nicht. Aber sag mal, was weißt du über das Attentat von Esteban?
Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift niemals Partei für eine Seite.
Also weißt du was?
Das habe ich nicht gesagt.
Und kannst du mir vielleicht wenigstens sagen, was du an meiner Stelle tun würdest?
Ich? Ich würde mich zunächst fragen, was ich über den Attentäter weiß. Erstens, er war höchst vermutlich einer der Banditen. Zweitens, dass es einer der Banditen ist, heißt, dass er hier im Lager ist. Dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Und er wird sich dir sicherlich nicht zu erkennen geben, wenn er denkt, dass du auf Estebans Seite stehst. Die wirklich interessante Frage ist also, wie deine Chancen stehen, den Auftraggeber des Attentäters zu finden.
Und? Wie stehen die?
Nicht gut, würde ich sagen. Jeder hier weiß natürlich, dass du für Esteban arbeitest. Du spielst mit offenen Karten. Du wirst also schon klar machen müssen, dass du nicht völlig hinter dem Boss stehst.
Naja, danke.
Hey, ich habe dir noch nichts gesagt, worauf du nicht selbst hättest kommen können.
Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, an wen ich mich wenden kann?
Nun, Finn ist der beste Butler in diesem verdammten Lager. Vielleicht weiß er was. Gleich da vorne steht er. Aber pass auf, Esteban bevorzugt ihn, weil er so gut ist. Denke also, er hat ein ziemlich gutes Verhältnis zum Boss. Ansonsten bekommen Fisk und Hunus sicher eine Menge mit.
Was denken die beiden über Esteban?
Nun, Fisk ist Fisk. Der will nur seine Geschäfte machen. Und Huno, über den weiß ich so gut wie gar nichts. Aber sein Gehilfe Paul ist wohl nicht so gut auf Esteban zu sprechen. Der Junge hat für ihn gearbeitet. Um nebenher noch ein wenig zu verdienen, ist er zu Huno gegangen. Seitdem lässt ihn Esteban nicht mehr in die Mine.
Weißt du auch, wie Emilio zu Esteban steht?
Emilio? Nun, er würde wohl nicht gerade Blumen auf sein Grab legen.
Verstehe. Danke für die Hilfe. Dann werde ich mich mal weiter umhören.
Tu das! Bist du sicher, dass du kein Ragout willst?
Ganz sicher.
Ich wollte gerade zu Finn herübergehen, da wandte ich mich noch einmal um. Ein Grinsen im Gesicht.
Sag mal, was hältst du eigentlich vom Boss?
Wer über ihn redet, ist schnell tot.
Ich nickte und entfernte mich in Richtung des Butlers, den Snuff mir gezeigt hatte.
Kann ich kurz stören?
Der stämmige, schon leicht in die Jahre gekommene Butler blickte zu mir auf.
Du bist Finn, nicht?
Das bin ich. Was willst du?
Ich hab gehört, du wärst der Beste.
Das stimmt. Alles jahrelange Erfahrung. Hab vor der Barriere in den Minen von Geldern geschürft. In der Kolonie, wo es ums Erz ging, gab's vielleicht bessere. Aber hier bin ich in meinem Element. Viele denken ja, schürfen wir erschürfen. Aber zwischen magischem Erz und Gold, da besteht ein Riesenunterschied. Oder hast du schon mal eine Frau gesehen, die sich eine Kette aus Erz um den Hals hängt?
Du weißt nicht zufällig was über das Attentat auf Esteban?
Wieso willst du das wissen?
Esteban will, dass ich den Attentäter finde.
Oh, du arbeitest für den Boss. Dann will ich dir erzählen, was ich weiß.
Ich bin ganz Ohr.
Aber viel weiß ich nicht. Aber als das Attentat passierte, wollte ich zu Huno meine Spitzhacke ausbessern lassen.
Ja, und?
Er war nicht da. Er ist sonst immer da.
Danke. Ich schau mich mal bei Huno um.
Zuvor jedoch schlenderte ich zu Emilio rüber, der in einer dunklen Ecke der Kneipe saß. Auch ihn kannte ich noch aus der Kolonie. Zwar war auf Lenners Überlegungen nicht viel zu geben, aber schaden konnte ein kleines Gespräch mit Emilio auch nicht. Vor allem nach dem, was Snuff gesagt hatte. Also setzte ich mich ungefragt zu ihm an den Tisch, winkte Lucia herbei und ließ sie zwei Humpen Bier herbringen, von dem ich einem dem Butler zuschob.
Geht auf mich!
Was soll das werden?
Ich will nur etwas plaudern.
Du magst Esteban nicht besonders, hm? Täglich sterben von uns Butlern, welche in die Mine gehen, wegen dieser verdammten Crawler. Aber Esteban will einfach keine Wachen da reinschicken. Die gehören nämlich zu Ravens Garde und vor denen hat er Schiss.
Verstehe. Es wurde ja neulich sogar ein Attentat auf Esteban verübt.
Darüber weiß ich gar nichts.
So? Lennart denkt, du hättest etwas damit zu tun.
So viel ich weiß, denkt Lennart gar nicht. Du wirst doch nichts auf sein Wort geben.
Emilio richtete sich leicht auf und schien sich plötzlich ziemlich unwohl in seiner Haut zu fühlen. Langsam schob er das Bier, das ich ihm spendiert hatte, von sich. Offenbar war er dahinter gekommen, dass ich nicht einfach nur plaudern wollte.
Es geht hier nicht um mich. Wenn selbst einem Idioten wie Lenna auffällt, dass du dich seltsam benimmst, kann es nur eine Frage der Zeit sein, bis dir auch Esteban auf die Schliche kommt.
Mann, ich war's nicht. Ehrlich.
Verrat mir einfach, was du weißt.
Ich sag dir einen Namen. Nur einen Namen. Huno. Ja. Geh zu Huno. Der weiß bestimmt mehr.
Ich lag in einem Zimmer im oberen Stockwerk der Kneipe. Der Großteil der Banditen schlief hier. Aus einem der anderen Zimmer drang gedämpftes Stöhnen. Lucia ging gerade ihrer Profession nach. Von fern konnte ich auch das Quaken der Frösche aus dem Sumpf wahrnehmen. Ich dachte nach. Was immer genau hier vor sich ging,
und was immer Raven hoffte, im Tempel zu finden, ich musste den ehemaligen Erzbaron so schnell wie möglich aufhalten. Doch zunächst musste ich den Attentäter finden und ich musste mich damit beeilen. Gleich am nächsten Morgen, das beschloss ich, würde ich Huno aufsuchen. Bis jetzt deuteten alle Hinweise auf ihn. Wenn Finn und Emilio recht hatten, dann hatte ich eine heiße Spur.
Söhne der großen Kaste der Krieger, Streiter Adanos.
Rademes stand auf den Stufen eines prächtigen Herrenhauses. Vor ihm auf einem großen Platz waren Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Kriegern versammelt.
Sicher fragt ihr euch, weshalb ich euch hier zusammengerufen habe.
Obwohl nur wenige Tage seit seinem Amtsantritt vergangen waren, hatte Rademes sich verändert. Er war blasser geworden und wirkte übermüdet. Seine Züge hatten sich verhärtet und ein dunkler Schatten schien auf seinem Gesicht zu liegen.
Ich spreche zu euch in unserer dunkelsten Stunde. Ich spreche zu euch, weil unsere Existenz bedroht wird.
Ein Raunen ging durch die Reihen der Krieger. Erschrecken und Verwirrung standen in ihren Gesichtern. Ein Schatten schien Rademes zu umgeben, das Licht in seiner Umgebung zu verschlucken, als er weitersprach.
Ich spreche zu euch nicht als euer Anführer, sondern als euer Bruder, als einer der euren. Ich sage euch, Dekadenz hat vom Hohen Rat der Fünf Besitz ergriffen. Seht sie euch an, diese alten, intriganten Narren, die nach unserer Vernichtung trachten. Doch nicht nur sie sind es, auch ihre Kasten. Welche Kaste ist die größte, frage ich euch? Welche von ihnen dient Adanos und dem Volk von Jakendar am meisten? Schaut auf die Gelehrten, sie halten sich für das Größte, die einzige Kaste. Sie sind blind vor Arroganz. Sie glauben, sie seien die einzig Weisen, die einzig Wissenden. Was aber, frage ich euch, tun sie für das Volk von Jakendar? Alles, was sie können, ist alte Dokumente und Akten in ihrer Bibliothek verstauben zu lassen. Doch nie hat ihre Kaste etwas für unsere Stadt getan. Und war es nicht ihr Führer, Kochma, der sich weigerte, zu meiner Inthronisierung zu erscheinen? Er hält sich für den Weisesten der Weisen und er will niemanden neben sich. Weiß, was ich in den grünen Landen leistete und er neidet mir. Er fürchtet es. Deshalb weigerte er sich, mich anzuerkennen. Deshalb wollte er mich nicht auf dem Thron der Kriegerkaste sehen.
Der schwarze Schatten, den man kaum wahrnahm, schien zu wachsen, sich weiter auszubreiten.
Und die Priester? Hinterhältige Heuchler sind sie, nicht mehr! Sie sagen, sie verkünden das Wort Adanos, doch sie belügen euch! Sie missbrauchen seinen Namen, verdrehen seine Worte, unterstellen ihm falschen Willen! Und dies alles nur zu ihrem Zwecke, um sich über das Volk zu stellen! Ich frage euch, kann Adanos, der Gott, der alle Wesen gleichermaßen liebt, der Gott, der das Gleichgewicht bewahrt, wollen, dass ein Mensch über dem anderen steht? Nein! Wenn die Priester von ihrer Größe und Weisheit erzählen, wenn sie sagen, ihre Magie sei ein Zeichen, dass Adanos sie über die anderen Menschen stellt, so sind dies Lügen! Adanos gab ihnen ihre Macht als Gabe. Doch sie missbrauchen sie, wie sie seinen Namen missbrauchen. Große Zeremonien abhalten, das ist es, was sie können. Doch nie hatten sie das Wohl des Volks von Jakendar im Sinne.
Der Schatten dehnte sich immer weiter aus, schien sich auch auf einige der Krieger zu legen.
Die Totenwächter aber sind die schlimmsten von ihnen, denn sie stehen im Bunde mit Belia. Sie sind von ihm,
von seiner Macht besessen. Ihre Seelen sind von seinem Gift zerfressen. Sie haben sich ihm hingegeben. Ihr Tun ist nicht Adanos gefällig. Wer ist Gott der Toten? Von wem also müssen sie die Macht haben, die Geister der Verstorbenen zu rufen? Kann dies Adanos Wille sein? Steht nicht schon im 7. Psalm, lasset die Toten ruhen? Und ist es von ihren Geisterbeschwörungen nicht nur noch ein winziger Schritt zur unheiligen Nekromantie, mit der die verderbten Schamanen der Wilden uns in den grünen Landen so sehr zusetzten? Was aber nützt diese unheilige Beschwörung der Toten dem Volk von Jakendar? Der Rat der Ahnen ist weise, mag manch einer denken. Und vielleicht ist er das. Doch ist es der Rat der Ahnen, den uns die Totenwächter künden, oder ist es ihr eigener? Missbrauchen sie die Stimme der Ahnen, so wie es die Priester mit der Stimme Adanos tun? Und war es nicht Raskamon, der von allen im Rat am stärksten gegen mich sprach? Freilich, die Heiler dienen dem Volk. Ihre Kaste ist gut und gerecht. Doch sind auch sie nicht sicher von der Dekadenz und Verderbtheit der anderen Kasten, die sich wie ein tödliches Gift in unserer Stadt und die Herzen unseres Volkes fressen? Doch wer ist nun die größte Kaste? Sind nicht wir es? Die Krieger, die den Ruhm Adanos und Jakendars mehren. Ihr alle kennt die Geschichte unseres Volkes. Einst war diese Insel in den Händen der Orks. Die ersten Siedler aber drängten sie in das Tal im Süden zurück und gründeten Jakendar. Wer glaubt ihr, war es, der die Orks vertrieb? Waren es die Priester? Die Totenwächter? Oder gar die Gelehrten? Nein, wir waren es, die Krieger! Und sind nicht wir es, die Jakendar und sein Volk vor jeglichen Gefahren schützen, die sich für das Volk und die anderen Kasten aufopfern? Ihr wisst, wovon ich spreche. Auch ihr wart mit mir in den grünen Landen. Ihr habt dieselben Schmerzen erlitten wie ich, musstet dieselben Entbehrungen erdulden. Welche Vorstellung haben die anderen Kasten davon? Welche Vorstellung haben sie von den dichten Urwäldern mit ihren wilden Bestien und schrecklichen Krankheiten? Oder von den Wilden und ihren grausamen Martern und Ritualen, denen wir in den grünen Landen ausgesetzt waren? Nein, sie haben keine Vorstellung von dem, was wir leisten. Sie verbringen ihr Leben hinter den schützenden Mauern dieser Stadt. Sie sind es, die die Früchte unserer Kämpfe ernten. Unsere Entbehrungen sind die Grundlage ihres Reichtums, ihres Glanzes. Ohne uns wären sie nichts. Aber haben sie uns je gedankt? Nein, sie blicken auf uns herab, weil wir die Stadt verlassen, weil wir uns durch die dichten Wälder schlagen. Doch wir tun es, um Adanos und Jakendars Ruhm zu mehren und unser Volk zu schützen. Für sie aber sind wir nichts als gemeines Volk, nicht wert, gleichwertig an der Seite der anderen, der kultivierteren Kasten zu stehen. Für sie sind wir nicht viel mehr als die Wilden der grünen Lande oder gar die Barbaren der weißen Berge. Doch dies ist nicht alles. Die Führer der Kasten und ganz besonders Raskamon und seine Totenwächter wollen verhindern, dass ich die Nachfolge meines Vaters antrete. Und zwar, weil sie meinen Ruhm fürchten. Denn sie wollten niemanden neben sich, der sie überstrahlen könnte. Und weil sie wussten, dass ich die Wahrheit kenne. Und weil sie wussten, dass ich ein starker Führer bin und dass meine Krieger hinter mir stehen. Und so sahen sie ihr dekadentes und korruptes Tun gefährdet. Doch genau dieses Tun hat nun ein Ende. Ich sage, wir schaffen ein neues Jakendar. Ein Jakendar, das nicht unter der Tyrannei und der Ausbeutung durch die anderen Kasten zu leiden hat, sondern ein Jakendar im Gleichgewicht, wie es Adanos Wille ist. Denn zu diesem Zweck hat er mich erwählt,
seinen Willen zu verkünden. Und mit eurer Hilfe werde ich der Dekadenz ein Ende setzen. Werde den Rat der Fünf auflösen und ein Jahrkinder schaffen, in dem die Kaste herrscht, die Adelus und dem Volke am meisten dient. Es wird kein leichtes Unterfangen sein und wir müssen mit Bedacht vorgehen, denn viele werden unsere noblen Absichten nicht verstehen. Doch mit eurer Hilfe wird es gelingen, unserem Volk Gerechtigkeit zu bringen und den Willen Adelos zu erfüllen.
Die Krieger brachen in lautes Gejubel aus. Der schwarze Schatten erfüllte den ganzen Platz, schien jeden der Anwesenden verschluckt zu haben. Wie auf einen stummen Befehl oder von einer höheren Macht gelenkt, zogen die Krieger ihre Schwerter und streckten sie Radames entgegen.
Heil Radames, Kriegsfürst von Jakenda!
Riefen sie wie aus einem Munde. Das war Kapitel 55. Schon wieder Ermittlungen.